identify myself down there. Sie, ich muss Ihnen, muss mich zuerst entschuldigen. Und zwar wegen zweier Dinge. An erster Stelle wegen der Sprache. Die schöne deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache und beherrsche sie leider sehr schlecht. Meine Freunde sagen, dass das Dialekt in der deutschen Sprache gewissermaßen mit der deutschen Sprache ähnlich ist. Aber dass sie gerade Freunde sind, glaube ich, darf ich nicht Ihnen ganz glauben. So, bitte um Entschuldigung, ich hoffe, dass Sie mich wenigstens teilweise verstehen. Wenigstens teilweise. Und Entschuldigung für die vielen Irrtümer der Aussprache, wenn man was nicht begeben kann. Das ist das eine. Das andere ist noch schlimmer, weil ich muss über Philosophie sprechen. Und Philosophie ist wie bekannt eine höchst langweilige und schwierige Disziplin. Also Sie müssen daran vorbereiten, 3/4 Stunden, weil ich werde 3/4 Stunden Sie, wenn Sie gut sind, unterhalten. Ich werde Ihnen diese langweilige Disziplin beizubringen versuchen. Also meine Entschuldigung für das Ganze. Nun, das Thema dieses Vortrages ist die Bedeutung der Philosophie in unserer Zeit. Und es wird vielleicht gut, damit anzufangen und ein Wort über die Bedeutung dieses Themas zu sagen. Scheinbar hat das Thema überhaupt keine Bedeutung. Nämlich, es sieht so aus, als ob es eine Angelegenheit einer kleinen Gruppe von Menschen, gerade der Philosophen, wäre, die daran interessiert sind, dem breiten Publikum beizubringen, dass ihre Disziplin sehr wichtig ist. Das sagt übrigens jeder Fachmann, dass sein Fachwort wichtig bedeutend ist. Also man fragt sich, warum darf man, soll man dass eine ganze Stunde Nicht-Philosophen damit beschäftigen, ob die Philosophie eine Bedeutung hat oder nicht. Natürlich wird der Philosoph sagen, dass sie eine große Bedeutung hat. Aber es scheint eine ganz nebensächliche Sache zu sein. Mir scheint es aber, dass hinter diesem klassischen Interesse der Dozenten der Philosophie etwas noch viel wichtiger steht. Nämlich die Frage um die menschliche Vernunft. Die Frage um die Bedeutung der Philosophie ist gleichzeitig die Frage um den Sinn, die Rolle der Vernunft im menschlichen Leben. Also eine ganz zentrale Angelegenheit für, ich glaube, jeden von uns. Ich soll darüber Ihnen einige Gedanken unterbreiten. Und zwar möchte ich das in 4 Schritten tun. Ich habe anders gesagt, ich werde 4 Kapitel machen in meinem Vortrag. Zuerst sage ich ein Wort über die Meinungen, was man öfters über die Philosophie meint. Dann zweitens möchte ich den Begriff der Philosophie beschreiben, das heißt die verschiedenen Sinne, verschiedene Bedeutungen des Wortes Philosophie auseinanderlegen, sagen, was diese Philosophie ist und was ihre Funktion ist. Das wäre das Zweite. Drittens werde ich ein paar Worte über unsere Zeit sagen, weil die Titel ist oder Bedeutung der Philosophie für unsere Zeit. Was ist Philosophie? Was ist unsere Zeit? Und endlich, viertens, also das wird das Hauptstück sein, möchte ich über die Bedeutung der Philosophie für unsere Zeit sprechen. Und das in 3 Schritten, weil ich glaube, diese Bedeutung dreifach ist. Ich wiederhole, der Vortrag wird in 4 Teilen zerfallen. Erstens mein Bild, zweitens Philosophie, drittens unsere Zeit, viertens die Bedeutung der Philosophie. Man sagt manchmal, dass es gibt nur ein Prinzip, die werden alle Philosophen einsparen. Das ist nämlich, dass die Einführung am Anfang stehen soll und nicht am Ende. Das ist auch die Frage, was Sie sehen. Gemäß der Tradition am Anfang habe ich die Einführung. Aber jetzt muss ich die Einführung. Und wir können zu unserem zweiten ersten Punkt schreiben, nämlich zu einem Einführung. Es gab eine Zeit, wo die Philosophie von höchster Bedeutung war. Nämlich eine Zeit, wo es keine Wissenschaft gab. Wenn Sie zum Beispiel an den griechischen Denker Aristoteles denken, werden Sie finden, dass Wasser unter dem Namen von Philosophie betrieben hat. Das war so ein Inbegriff aller damals existierenden Wissenschaften und dazu auch einige neue aufgebaut, erfunden. Also in seinem philosophischen System finden Sie zum Beispiel politische Lehre, finden Sie Psychologie, finden Sie Botanik, die würde Theophrastus sein, schöner ausgearbeitet, finden Sie Biologie und so weiter, verschiedene Dinge, die Astronomie, Dinge, die heute den einzelnen Wissenschaften gehören. Sehr lange hat sich die Psychologie noch als Teil der Philosophie behauptet, so noch im 19. Jahrhundert hat man die Psychologie am Anfang wenigstens als Teil der Philosophie gesehen, aber dann hat sich die Psychologie verselbstständigt. In unserer Zeit meines Lebens hat sich sogar die Logik verselbstständigt. Es gibt heute eine mathematische Logik und diese ist eine besondere Disziplin, wenn Sie in unserer besten Zeitschrift The Journal of Symbolic Logic sehen, dann werden Sie verstehen, dass es eine hochspezialisierte, sehr schwierige Einzelwissenschaft ist. Es geht so weit, dass Sie an einer Sitzung der Logiker wurde die Frage gestellt, ob man nicht zufällig eine Zeit begründen sollte für die Popularisierung der mathematischen Logik für die Logiker. Das sind so spezialisiert, dass nicht einer die Logiker das versteht. Es wurde also von der Logik wurde eine ganz besondere, raffinierte, spezialisierte Wissenschaft. Und am Ende bleibt bei der Philosophie nichts. Alles, was vernünftig zu behandeln ist, alle Probleme, die mit der Vernunft rationell gelöst werden können, werden durch die einzelnen Wissenschaften behandelt. Für Philosophie reicht es. Freilich wird man zugeben, dass es Fragen gibt, die über die Grenzen der Wissenschaften reichen, so zum Beispiel die sogenannten existenziellen Probleme, die Probleme der Sinne des Lebens, des Leidens, des Todes und so weiter. Aber um diese Probleme zu lösen, brauchen ja keine Philosophie, wie gesagt. Dazu gehört genügend der Gemeinsinn oder das Gefühl und natürlich vielleicht die schwierigen Erfahrungen, zum Beispiel Sinn des Lebens, der Glaube. Wozu noch eine Philosophie? Die Philosophie hat also überhaupt keine Bedeutung. Ich zitiere jetzt, wenn Sie mir erlauben, zwei Beispiele. Das Beispiel dieser, wie man diese Meinung vertreten hat. Und zwar vertreten durch Philosophen. Weil das Merkwürdige dabei ist, das hat schon Aristoteles gesehen, dass um die Philosophie zu verwerfen, müssen sie selbst ein Philosoph sein. Denn die Nachteile wissen ja, wo sie verwerfen. Nun, der erste Philosoph, den ich nennen möchte, ist der große Logiker. Er ist ein Methode, aber ich weiß nicht, wer hat gesehen, dass meine Generation in seinem Schatten erwachsen ist. Das war der englische Denker Bertrand Russell. Bertrand Russell, der eine gewisse Zeit war der Meinung, dass die Philosophie überhaupt keine Bedeutung hat. Man braucht sie ja. Und sein Beispiel ist folgendes: Wenn ein Kind krank ist, was braucht die Mutter? Sie braucht zwei Dinge. Einerseits Liebe zum Kind. Das ist keine Philosophie. Liebe ist keine und zweitens Wissenschaft, nämlich ein Arzt. Ein Philosoph ist vollständig nützlich. Die Philosophie braucht einen Arzt. Ein anderes Beispiel so, das ist so eine Negation der Philosophie, kommt auch von einem bedeutenden Philosoph, einem Schüler von Rassel, das ist Ludwig Wittgenstein. Eine ganz merkwürdige Figur, ein österreichischer Philosoph, der kämpft mit der Sicht, warum man auf einmal seinen Lehrstuhl gelassen hat, und kann bis nach Kirchberg fragen, neben Wien, wo er jahrelang in Bauernkindern das Lesen und Schreiben gelernt hat, für die Sicht. Das ist etwas einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Der hat gesagt, die Philosophie hat keine Sätze. Die wahre Methode der Philosophie besteht darin, wenn ein jemand etwas sagt, ihm zu zeigen, der Philosophen, dass es überhaupt keinen Sinn hat. Es gibt keine Philosophie. Das ist eine Meinung, die, wie Sie sehen, bei den Philosophen vertreten ist, gegen eigenes Interesse. Und desto mehr bei den Vertretern anderer Wissenschaften und bei den weiteren Publikum. Das war also mein erster Punkt. Wir haben es heute mit einer verbreiteten Meinung zu tun, nach welcher die Philosophie überhaupt keine Bedeutung hat. Alles, was mit nur die Vernunft zu lösen ist, wird durch die einzelnen Wissenschaften gelöst. Und was darüber es noch gibt, kann man mit Gefühl, Weinsicht oder Strafe lösen. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zur Erörterung des Begriffes des Philosophie. Ich weiß nicht, ob die Damen wissen, wir haben hier verschiedene Damen hier in unserem gesehen, dass bei der Logik ein Wort gibt, das als absolut undefinierbar gilt. Dieses Wort ist Gemüse. Freilich jede Hausfrau weiß, was Gemüse ist, aber kein Logiker war je imstande, Gemüse zu definieren. Nun, es gibt solche Worte, gibt es ziemlich viele. Und eine dieser gemüseartigen Worte ist Philosophie. Philosophie ist ausgesprochen gemüseartig. Nämlich, man hat alles Mögliche, wenn Sie wollen, darunter verstanden. Ich werde einige von diesen verschiedenen Auffassungen der, das heißt, Gebrauch, weil verschiedene Freunde des Wortes Philosophie nennen. Ja, zum Lösung des Liebes würden die amerikanischen Freunde. Die haben ein Gebrauch des Wortes Philosophie, das jeden Europäer spannend ist. Nämlich sie, man findet eigentlich solche Ausdrücke wie Philosophy of Country Husbandry, auf Deutsch Philosophie der Getümelzucht. Nun, was bedeutet dann diesen Zusammenhang Philosophie? Bedeutet einfach Technologie, Theorie, so etwas. Nicht? Also ein sehr weiter Begriff, die Philosophie ist Philosophy of Money, gibt es ja auch die Prinzipien der Verwaltung. Das ist ein Begriff der Philosophie. Da brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dass ich das Wort Philosophie nicht in diesem Sinne gebrauche. Weil vielen ist das am europäischen Kontinent ist es nicht möglich. Aber wir haben eine ganze Klasse von anderen Sinnen, wie man das Wort Philosophie anhängt. So, man sagt ihm, er hat eine philosophische Erwartung. Er hat nie gesagt, philosophisch. Man, das bedeutet, dass er ein weiser Mensch ist. Und Philosophie in diesem Zusammenhang bedeutet nichts anderes als eine Weisheitslehre. Eine Lehre, in welcher man dem Menschen sagt, wie er sich verhalten soll, damit sein Leben ein gutes Leben, ein glückliches Leben sei. So, solche Schriftsteller wie die meisten Stoiker und sein Frau. Seneca und so weiter, also typische Philosophen in dem Sinne. Ich selbst habe auch seit Philosophie und meinen jungen Freunden pflege ich immer so ein philosophisches empfehlen. Das empfehle ich auch Ihnen, besonders den Jüngern. Wissen Sie, dass das Schlimmste für die Gesundheit ist? Kann man wahrscheinlich Arbeit das gibt eine Idee, was diese Philosophie macht, eine Gleichheit. Also wir haben erstens die amerikanische Kritik, also allgemeine Theorie, zweitens die Gleichheit. Jetzt kommen wir zum ersten, ernsten Dinge. Im dritten Sinne, die Philosophie, wie wir sie aus der europäischen Tradition kennen. So eines Spinoza, Philosophie von Spinoza, oder von Kant, oder von Hegel, oder von Kant. Das sind das sind große Systeme, in welchen man praktisch alles erklären will, eine große Synthese aufbaut. Wozu? Die Antwort lautet, dass diese kontinentaleuropäischen Systeme im Großen und Ganzen entweder ein Ersatz für die Religion sein soll oder aber eine Stütze für den Glauben der schwachen Gläubigen. Ein Beispiel, Spinoza, ein großes System, das heißt Ethik in der geometrischen Methode der Zeit, in welchem es beweist, zum Beweis glaubt, dass es einen einzigen Gott gibt, der Gott ist identisch mit der Welt und so weiter und so weiter. Das ist ein anderes Beispiel, ist Ethik. Da braucht ein großes System, braucht man alles. Das sind alles Ersatze für die Religion. Diese Philosophen glauben, dass ihre Aufgabe eine Welt auffassen, wenn sie wollen, aufzubauen. Oder aber, wenn sie es nicht tun, dann betrachten sie die Philosophie als eine Art Apologie für ihren Glauben. Das ist zum Beispiel der Fall von Kant. Kant hat auch irgendwie gesagt, dass er gegen die Vernunft schreiben musste, das ablehnt, was die Vernunft bringt, um den Glauben eröffnen uns für seine Philosophie kulminieren in dem Beweis, dem Achtbeweis der Existenz Gottes, Freiheit des Willens und der Unsterblichkeit des Lebens. Es ist nicht anders als eine Apologie der Christenlehre. Das ist also der dritte Typ der Philosophie. Die Philosophie, die eine Weltanschauung bildet und in dem Sinne entweder ein Ersatz für eine Religion ist oder aber eine Stütze. Wir haben also drei Arten von Philosophie genannt. Die amerikanische Gefühlsphilosophie, dann die Weisheitsphilosophie, die wir noch nicht haben, und drittens die unsere kontinentale Philosophie, die ist ein Begriff von Versuchen, einen Ersatz für die Religion oder eine Stütze für dieselbe zu bilden, jedenfalls eine Religion. Nun, nehmen diese drei drei Bedeutungen des Wortes Philosophie, gibt es aber auch heute eine wissenschaftliche Philosophie, die wir analytische Philosophie nennen. Diese Philosophie stammt in der modernen Zeit von einem englischen Denker, der ist Moore, M-O-O-R-E, Moore. Der war in einer Zeit, wo England vollständig durch den Hegelismus der war vollständig dominierend, hat gegen diese große synthetische Arbeit, diese großen Synthesen, Weltanschauung, Philosophie, Gottesbild und die analytische Philosophie des Vernunft, des Gemeinsinns aufgebaut. Vielleicht wird der Mann praktisch unbekannt zu unserem Kontinent, der wird Ihnen erzählt, wie er den Idealismus widerlegt. Er hat geschrieben einen Aufsatz über die Existenz der Welt. Und er sagt, ich behaupte, dass die Welt existiert und beweist es. Wenn meine Hand existiert, dann existiert die Welt. Und meine Hand existiert, und das beweise ich mir. Ich nenne existieren etwas, das ich sehe, rieche, beißen kann. Nur meine Hand kann ich sehen, riechen und beißen. Also existiert meine Hand. Also existiert die Welt. Damals haben alle für so etwas skandalös, trivial, Unsinn. Und die konnte nicht antworten. Das verstehen Sie übrigens nicht. Das ist eine typische Handlungswissenschaftenführung. Der spielt nicht mit Worten. Der baut keine großen Sinnen, sondern analysiert. Versucht klar zu verstehen, was gesagt wird und was man meint. Diese Philosophie ist vor allem in franco-sächsischen Ländern verbreitet, obwohl die Form des Zweiten Weltkriegs bedeutende Ansätze hätten in sowohl Skandinavien wie in Polen. Aber jetzt stelle ich mit Freude fest, dass sie immer mehr Anhänger in Deutschland hat. Eine Anekdote von ein paar Jahren lang war eine Sitzung der Deutschen Philosophischen Gesellschaft. Und da war eine Sektion für das Dozieren der Philosophie in der Schule, im Gymnasium. Und die Sprachen zitierte aus meinem Buch über die Logik der Religion, zitierte die Einteilung der Logik. Und darauf war ein großes Aufschreiben. Alle sagten, ja, das steht in Ihrem Buch. Ich habe mein Buch gelesen. Mein Buch ist streng analytisch. Also das kommt in der Trennung. Nur mein Name. Es ist meine persönliche Führung, dass alles andere zu geschehen gehört. Alle diese Systemmalerei, diese Hegelianen, Kunzianen, Spinozianen, wie sie noch heißen, das ist sehr interessant. Die einzige lebendige Philosophie ist die analytische Wissenschaftsphilosophie. Und von dieser Philosophie gilt ihr Gedanken. Was ihre Bedeutung ist. Nun, und hier muss man zuerst sagen, wie wird die Funktion dieser Philosophie aufgepasst, wie wird sie konzipiert. Die Antwort lautet, dass sie eine Hauptaufgabe hat und zwei Nebenaufgaben. Die Hauptaufgabe ist die begriffliche Analyse der am meisten abstrakten Seiten der Gegenstände. Wiederholen. Die begriffliche Analyse der am meisten abstrakten Aspekte sei der Gegenstände. Das ist im Wesentlichen die analytische Analyse. Bis zu einem gewissen Grad wird die Analyse durch andere Wissenschaften gewählt, über einen Grad der Abstraktion gehört der Philosophie. Das ist die Hauptaufgabe. Es gibt dazu zwei Nebensächliche Aufgaben. Erstens Geistsynthese und zweitens die Funktion der Vorläufe. Geistsynthese. Um ein Beispiel zu zitieren, nehmen Sie den Humanismus. Ich glaube, der Humanismus ist im Sinne der Mensch etwas ganz Besonderes, es kommt hier ganz Verschiedenes. Es ist nicht ein Aufgabe, es ist der Aufgabe der Leute. Es ist der Aufgabe. In einer Dualistik. Aber wie wollen Sie damit, welche Wissenschaft kann mir sagen, dass der Mensch vom Tier verschieden oder nicht verschieden ist? Die Biologie kann natürlich was zu sagen, aber auch die Psychologie kann was zu sagen. Die Verhandlung wäre was zu sagen. Ja, die Astronomie hat etwas zu sagen in der Frage, ob es solche Menschen angeht. Jemand muss das zusammenbringen. Diese Funktion der lokalen Synthese, nicht der großen Synthese, die der Spinoza oder Tom gemacht hat, am lokalen Synthese muss jemand durchführen und das ist die Aufgabe des Philosophen. Und endlich hat die Philosophie immer die Aufgabe der Vorläufe ausgeübt. Nämlich, sie vorbereitet die Wege für andere. Ich bin zum Beispiel, ich muss das in meinem Buch über die Logik der Philosophie, also ein Buch geschrieben. Diese Funktion ausgeübt haben, nämlich als Vorläufer der zukünftigen Linguistik der Religion, die noch nicht existiert. Ich habe vorgeschrieben. Ich wiederhole, nach der Konkretisierung der analytischen Philosophie hat die Philosophie drei. Erstens Analyse der abstraktesten, also am meisten grundlegenden Aspekten der Gegenden. Zweitens Teilsynthese. Drittens diese Funktion der Form. Das wäre, meine Damen und Herren, mein Spruch, mein zweiter Punkt. Wie gesagt, das, um das zu wiederholen, nach dieser Einführung, der Mann von Schmann, habe ich gesagt, etwas gesagt, da Jetzt muss ein Wort gesagt werden über unser Recht. Ich habe gesagt, die Bedeutung für mich, die unsere Welt oder die Frage ist, warum gerade in unserer Welt. Man spricht sehr oft die Neuheit, die Verschiedenheit unserer Zeit, unter kleinen anderen Zeiten, abzusetzen betont. Tatsächlich gibt es, wie ich es in Neuheit gefallen habe, im Grunde genommen, der Mensch ist so ein Aktiv, was er wieder gewesen ist. Ist im Grunde genommen dasselbe. Darf ich das vorhin erzählen, dass ich Ihren Präsidenten erzählt habe, ich beschäftige mich jetzt als Militärkunde, aber unter Leitung eines guten Fachmanns mit der Ägyptologie, also wie Mumien und Pharaonen. Wunderbares Thema. Wissen Sie, dass in anderen Abzulernen Altenheim, also von 3000 bis 2500 vor Christus, gab es ein sozialistisches System, so perfekt, dass die Russen nicht einmal davon getragen haben. Es gab keine Sklaven da und keine Steuern. So ein Paradies können Sie sich vorstellen, ohne Steuern. Warum? Weil alles den Staaten gehört und jeder Mensch das ständig mobilisiert. Wie sie das geleistet haben, auf ein Land, das 1000 Kilometer lang war, ohne Telefonzentrum. Und großartig. Und dann spricht man von ganz neuer Erfindung, Fortschritt der Menschen, und das ist sozial. So ein Erfindung. Und wir hatten jetzt anders. Wunderbar, dass sie Freizeit haben, beschäftigt sind, diesen Frauen, vor allem die Damen. Ich muss Ihnen darauf hoffen, so machen die Stellung der Frauen noch besser als heute in der Schweiz. Es gibt eine Königin, die heißt Hatschepsut, die ist die Schutzheilige der Frauenbewegung. Hatschepsut, Entschuldigung, das hat nicht gedreht, die Dürrigkeit und weiter. Also, ich komme zu unserer Zeit. Also, es gibt diese konstanten Menschen, die bleiben. Aber es ist schon ein Unding, warum Probleme sind in der Zeit. Gerade wenn es schon gibt. Problem des Todes, so lebendig und so weiter. Aber es nicht leugnen, dass die Umstände wechseln und mit den Umständen kommen auch neue Problemstellungen und so weiter. Und es ist ja die Frage, was gibt es in unserer Zeit Spezifisches? Das Grundlegende ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, das sind absterbende Gesellschaften. Das ist ganz offen. Wir haben die Phänomene, die immer vorhanden waren, hunderte Mal in der Geschichte, so zweimal in Ägypten. Wir haben Rainer Seneca gesagt, wenn die Männer nicht mehr an die Götter glauben und die Frauen durchsichtige Kleider tragen, ist Anfang des Endes. Ja. Das war Seneca. Seneca, das ist ja wahnsinnig. Und damit haben wir eine kleine Wurzel des Menschen zu tun, der ist nicht mehr in die Gesellschaft getragen und dadurch ist natürlich verunsichert. Er ist verloren. Ich bin in Sorge geschrieben, ich bin Präsidenten von Katholiken. Er sagte mir, er hat sein Land industrialisiert und was sieht er jetzt an diese Mauer? Die waren in ihren Achten Dörfern da, aber hat ein Glauben, hat eine Weltanschauung, war vollkommen genommen glücklich. Jetzt kommen sie wieder in die Stadt, haben die Leute und so weiter, verlieren Glauben, verlieren die Weltanschauung und sind glücklich. Man fragte mich, sie sind Philosoph, was soll ich tun? Dann können wir nicht fragen. Ich wollte nicht antworten und sagte, wie ich mein Assistent, das ist eine Modell, frage. Und das ist der Professor Lockwitz. Präsidenten sind nicht mehr. Er sagt, das ist keine Philosophie, also die muss der anfangen. Aber tatsächlich, das ist eine große Frage, Menschen wurden. Und damit verunsichern das. Und dabei kam das noch 100 Mal vor, das ist nicht mehr so. Zweimal in die Welt. Aber dazu kam eine besondere Liebe. Wir haben einerseits so etwas wie, das wird ein gut im Deutschen, Druckknopf-Zivilisation oder Druckknopf-Zivilisation. Nämlich, wenn immer weniger verstehen Sie, was etwas ist und wissen nur, wie man das macht. Nehmen Sie zum Beispiel Radioempfänger. Ich weiß nicht, ob ich das auch aber wie viele unter uns wissen, wir drücken einen Knopf oder ein Auge. So viele schöne Namen, schwarz auf. Wissen Sie, was für ein Wunder war unter dem Hauptstädten? Jemand hat der Symbol ein Buch geschrieben, und das gehört der neue Unterschied zwischen Menschen und Affen. Nämlich, Menschen sind denkende Wesen. Die Affen, die können drücken, das kann auch ein Affen machen. Und das ist unsere Zivilisation, eine Zivilisation. Das ist etwas nie gewesen. Die einzigen, die Menschen sind, das ist etwas Neues. Und gleichzeitig kann das, was der Verein, die deutsche Philosophie, so einen Eindruck formuliert hat, geben, das Reich des Mann mit einem N. Niemand ist für irgendetwas verantwortlich. Mann geht in die Kirche, Mann gibt es nicht und sogar Mann stirbt. Wo ist der Mann, niemand weiß. Es ist ein gesichtloses Individuum. Niemand ist für irgendetwas verantwortlich. Das ist so die Kennzeichen. Also, diese Verunsicherung des Menschen und gleichzeitig diese Orientierung auf diese, nur auf die Funktion und das Verstehen und dieses Kult der Freiheit, des Mannes. Das waren meine Bestimmungen, meine Damen und Herren, dieser zwei Termini. Einerseits war es Philosophie, andererseits war es in unserer Zeit. Jetzt können wir zu dem Hauptthema kommen, die Bedeutung. So verstanden Philosophie, also die wissenschaftliche analytische Philosophie, was hat sie in unserer Zeit, in Zeit dieses sozialen Zerfalls, Zeit der Knöpfe, der Verunsicherung des Mannes, was hat sie für Menschen zu tun? Meine Antwort, die ich Ihnen unterbreiten möchte, zur Diskussion, lautet, sie hat eine dreifache Hürde. Erstens, gewisse ganz grundlegende Probleme zu lösen. Zweitens, die Funktion einer Abwehr gegen den Aberglauben. Und drittens, eine Hilfe zum Weiterhalten eines wesentlichen Zuges unserer Zivilisation, nämlich der Vernünftigkeit, der Anerkennung und der Ordnung. Lösung von Problemen, Abwehr gegen die Arbeit und Rationalität. Das ist drei Dinge kurz beschreiben. Erstens, es gibt Probleme, die durch keine Wissenschaft gelöst werden können. Zum Beispiel, Problem der Wert des Wissenschaftlers. Weißt du, was wissen? Heute gibt es eine Mode, dass die Wissenschaftler selbst behaupten, die Wissenschaft sei überhaupt ohne Wert. Vor 3 Jahren beim Kongress in Ann Arbor, das ist die Universität der Automobilindustrie. Es waren etwa 1000 Wissenschaftler und Philosophen. Und ich war erschüttert durch die Tatsache, dass die meisten Wissenschaftler vollständig über die Rolle und den Wert ihrer eigenen Zivilisation zweifeln. Die Philosophen müssen sagen, so schwer ist es nicht. Es ist nach der Atombombe und so weiter, haben sie gesagt, das hat keinen Wert. Alles ist verschieden. Im ETH, hier in Zürich, doziert Professor Feierabend, der lehrt, dass zwischen der Wissenschaft und der Hexerei überhaupt kein Unterschied. Und zweitens, wenn ich höre, sein Lehrstuhl in Berlin, Und der kann diese Frage beantworten. Keine Wissenschaftler kann es. Sie setzt davon aus, dass sie hier drin ist. Das ist ein anderes, ich habe schon Ziel, die Humanismusfrage. Ist der Mensch eigentlich etwas ganz anderes und die Unilierheit? Meine Antwort ist, es ist ganz anders, nämlich so ein grausames Thema, das nie gegeben wird. Es ist ein Wunder unseres Glaubens, dass gerade im christlichen Glauben Gott gerade dieses grausame Stil ausgewählt hat und zum Fremden gemacht hat. Wissenschaft gesprochen, es ist ein grausames Stil. Aber wer kann das sagen? Kein Einzelner kann sagen, wie sie nicht. Muss man verschiedene Sprachen lernen. Oder ein anderes. Die Problem der Skepsis ist heute sehr weit verbreitet. Der Professor Speyer der sagt, ja, die Frage der Unterschied zwischen der Welt und Kopernikus ist, der Afro-Theist, eine Sache der Spaß macht. Das ist ein vollständiger Skeptiker. Nun, wer kann sich mit der Skepsis auseinandersetzen? Wenn die Skepsis aber durchsetzt, dann natürlich hat das Leben überhaupt keinen Sinn. Das ist eine höchst wichtige Frage. Angesichts welcher alle Wissenschaften hilflos sind, wenn jemand sich mit dem auseinandersetzen kann, das ist der Philosoph und andere Welt. Dazu kommen die existenziellen Fragen. Die Frage nach, was hat das Leben für einen Sinn, was für das Leid an Sinn und so weiter. Keine dieser Fragen können und sollen durch den Glauben, wenn jemand einen Part gelöst wird, so die Frage des Sinns des Lebens. Aber wenn dann auf die Hinblick auf diese Fragen ist die wissenschaftliche Philosophie von Christen Wert. Nämlich den Fall von dieser Sprache, den meisten Christen Christentum, nämlich in den Fall unserer Religion des Christentums. Diese Religion ist so christlich in unserer Gesellschaft, ist die noch, dass die christliche Predigt findet keine Zukunft. Nicht deshalb, weil etwas anderes vorgekommen ist, aber weil die Probleme, auf welche die Religion antwortet, nicht mehr klar sind. Zu Zeiten des heiligen Paulus war es ganz klar, dass die existenziellen Probleme zentral sind. Und die Religion war eine mögliche Antwort auf diese Probleme. Heute aber, diese Zivilisation dieses Knopfes, den man drückt, und dieses Mann, wo niemand für nichts verantwortlich ist, existieren diese Probleme nicht mehr. Und wer kann diese Probleme ausarbeiten? Die Philosophie. Nur der Philosophie. Der Philosoph bietet den Hintergrund für den Glauben. Für den, wenn der Mensch einen Sinn für die Antworten finden will, den Glauben nicht, dann braucht er den Menschen. Das ist eine Gruppe. Eine ganz andere Gruppe von Problemen, die kein Glauben. Zum Beispiel haben wir den anderen Problem des Werkens der Wissenschaft. Unsere Christen, die glauben zum Beispiel, hat darüber überhaupt nichts zu sagen, ob die Physik gut oder schlecht ist. Das ist eine Frage, vorstellt, außerdem. Weil wir sagen, mein kleiner Name, die Christen haben die Sinne viel zu viel vom Glauben zu verlangen. Sie stecken Punkten in den Glauben, eine Unmenge von Dingen, die den Glauben nicht zu tun haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass das Leben nicht von der Materie stammt. Praktisch jeder Christ sagt, dass sein Glaube der nie war. Ebenso wurde der heilige Augustin und der heilige Thomas konfrontiert, dass das Leben auch der Materie war. Dieses Dogma wurde von Pasteur erfunden, wissen Sie, den Biologen, was man nicht sagen will. Also, jedenfalls solche Fragen wie die Frage der Wissenschaft, der Wissenschaft können und auch nie gelöst werden. Sie werden nicht sagen, ja, das genügte Gemeinsinn oder das Gefühl. Das ist nicht ernst. Wenn Sie mit einer ernsten Frage zu tun haben, zum Beispiel, ob Sie einen Krebs haben oder nicht, dann werden Sie nicht auf das Gefühl verlassen oder wie man sagt. Sie gehen zum Arzt, das heißt zur Vernunft, zum Wissen. Und wenn Sie um zentrale Fragen unser Leben haben, dann sollen Sie uns auf das Gefühl und das den Gemeinsamen verlassen. Das ist vorstellbar. Man braucht eine Disziplin, die das tut. Und das ist die Philosophie. Warum die Philosophie? nicht nur deshalb, weil die Philosophie die einzige Leistungsmittel kann, aber zweitens, weil der Philosoph nur Werkzeuge verfügt, die die anderen nicht besitzen. Diese Werkzeuge sind im Wesentlichen logische und ontologische Werkzeuge. Erzähle ich wieder meinen Doktor. Vor einem Jahr haben wir einen Dutzend amerikanischen Nationalökonomen und politischen Wissenschaftler eingeladen, also bezahlt. $300 und 10 Euro genommen. 7 bezahlt. No? Zu diskutieren, wie viel diese, was für eine freie Gesellschaft ist. Und ein großer Gelehrter hat ein Papier gelesen, so schnell, dass sie wegen alles in der Bergsicht aufstand, wie man gesagt hat, mein geehrter Herr, ich würde nie erlauben, so etwas in meinem Seminar zu lesen. Warum? Weil der Sprachsatz fragt die an solcher Ebene, wo ein Politiker sich schafft, wenn das alles genommen wird, auch nichts angeht. Nämlich doch die Fortifikation, so gesagt, die man vor allem rufen. Das ist ja. Deshalb, der Philosoph verfügt um gewisse Werkzeuge, die auf dieser Ebene seinen, nur seine Eigentum sind. Das sind die Eigentum. Die zweite Funktion ist aber Bottom-up. Sie geben sich in eine Rechenschaft, dass heute der Aberglaube eine der größten Gefahren der Menschheit ist. Es ist absolut kein Zug. Denken Sie, dass unsere liebenswürdige Radio das Fälschen haben. Vielleicht ein besseres, aber das deutsche Radio hat wirklich eine halbe Stunde der Numerologie weggeführt. Also das ist der Aberglaube des Aberglaubens. Sie ordnen eine Ziffer, eine Zahl, jede Buchstaben und dann aus ihrem Anhang eine Zahl und dann die Suche. Und das wird dann und verschieden. Die Sekten, eine Unmenge von Sekten, wissen Sie, wie das Ende wird. Dann nicht nur Sekten, sondern große ideologische und religiöse Bewegungen, die vollständig unvermenglich sind. Aber um die Ende im Massenmord und Unbedingung. Ein Beispiel, historisches Beispiel, um zu zitieren: Während des Ersten Weltkrieges haben viele Franzosen behauptet, dass jeder Deutsche stimmt. Denken Sie sich so etwas, es gibt kein besonderes Fall der Deutschen, aber das war kein Grund. Dann nehmen Sie an der Antisemitismus in der Verantwortung. Die Menschen denken Sie um. Aber da ist die Furcht, die größte Gefahr heute, ist die Irrationalität, dass die Menschen so leichtgläubig sind und dies jeden Fall auch so leicht wird. Die Philosophie durch ihren das Postulat ständiges Analysieren der Begriffe der Beweise und so weiter ist die beste Arbeit gegen dieses Unglück. Und das wird es sein. Und das dritte, das ist vielleicht diese Philosophie. Vielleicht einzige Vertretung des reinen Erkenntnis, das heißt des Geistes, aus welchem wir gelebt haben. Gerade vor drei Wochen hatte ich das Glück, in Milet zu sein, in Kleinasien, in einer Gruppe von deinen Aristoteles. In Milet hat Thales gelebt, der erste jüngische Philosoph, der erste Mann, der versucht hat, rationell zu verstehen, was die Welt ist. Nun, die Philosophie steht für diesen Geist, für den Geist des Verständnisses, des Wissens, für die Welt. Und deshalb glaube ich, dass wegen dieser reichen Funktion heute eine große Bedeutung hat. Sie hat zuerst eine Reihe von Problemen zu lösen, die zweitens der beste Abwehr gegen den Aberglauben und drittens diese Güte, einen der kostbarsten Dinge, die wir haben, der Vernunft. Danke.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier einen Vortrag gehört, von dem ich glaube, dass er einmalig und unverwechselbar gewesen ist. Wenn Sie mich fragen würden, was ich im Augenblick empfinde, würde ich Ihnen etwas erzählen, was ich einmal bei Albert Schauer in Sagnies gesehen habe und gehört habe. Er hat in kurzer Zeit ein Aquarell gemalt und ich fragte ihn, wie lange brauchten Sie eigentlich, bis Sie zu dieser vollkommenen Beherrschung der Aquarelltechnik vorgestoßen sind. Und er sagte mir, ein ganzes Leben lang. Ich glaube, das, was wir heute hier gehört haben, so souveräne Darlegungen über ein kompliziertes Gebiet, sind nur ein Mann möglich, der sein Leben in Philosophie zugebracht hat. Es war für uns aber auch ein Erlebnis, nicht nur Philosophie zu hören, sondern ein Universalgeist hier kennenzulernen. Und wir stehen vor den Problemen, die uns dargeboten worden sind, als Fragende weiterhin da. Wir haben auch Antworten erhalten, für die wir Ihnen, sehr verehrter Professor Kainski, ganz herzlich zu danken haben.
Unter anderem Tod der Materie. jede Wissenschaft beruft sich auf Vernunft. Und ich habe in Ihrem Vortrag so gesehen, als wären Sie ein Vertreter eines totalen rationalen Weltbildes. Und wohin hat uns das geführt in den letzten 300 Jahren? Wir haben ja jetzt, wenn Sie sagen, eine neue Welt. Ist das genau das Ergebnis dieser rein auf die Ratio beschränkten Welt?
Das sind zwei verschiedene Fragen. Erste ist, was man unter Vernunft versteht. Und zweitens ist, was für eine Sicht vertritt die Macht. Also, ich verstehe, wenn ich von Vernunft gesprochen habe, ich verstehe das Wort Vernunft so. Und habe die Augen, aber es sind klar. Also, in dem Sinne glaube ich, dass die Wissenschaft und Philosophie für die Vernunft steht, also für den Sachverhalt und den Dürf. Zweitens, das ist mein Argument, das ist gar nicht Kampf eines Aufklärers. Ja. Nämlich, ich weiß sehr wohl, dass es die Dinge gibt, wo die Vernunft nicht mehr kann. Zum Beispiel existenzielle Fragen, zum Beispiel die moralischen Fragen. Und vielleicht die metaphysische Fragen. Das weiß ich sehr wohl. Aber ich sage Ihnen zweifels. Wo außer diesen Gebieten soll man immer, wenn man nur kann, und auch in jedem Gebiet kann die Philosophie, also die Vernunft, den Hintergrund bilden, in dem sie die Problematik formuliert. Das ist meine Meinung. Also, ich wiederhole, nicht nur will ich nicht die, alles auf die Methode der Naturwissenschaft einwenden, das ist absurd, das wird niemand heute machen. Aber ich behaupte auch die Vernunft in einem weiteren Sinne, alles, in meinem Sinne, alles da entscheiden kann. Weil sehr wohl, dass es existenzielle Probleme, moralische Probleme, metaphysische Probleme sind, die vielleicht in der Vernunft nicht zugänglich sind. Aber was ist zugänglich, soll vernünftig behandeln. Zum Beispiel die Frage, die ich genannt habe über den Humanismus, oder die Frage über die Wissenschaft, oder die Frage des Skepsis, sind nicht Fragen, wo die Vernunft nicht zu sagen hat. Und auch dort, wo die Vernunft nicht zu sagen hat, hat sie die Aufgabe, wenigstens eine Problematik zu formulieren. Ein großes Beispiel, ein Philosophen, den ich übrigens nicht sehr lieb habe, ist Heidegger. Wie seine Formulierung eine Reihe von existenziellen Problemen gibt. Seine Antwort und Merz ist eine andere Sache. Aber das sind die Sachen formuliert gegen Spinoza. Das ist eine großartige Leistung der Philosophie, auch im Gebiet, wo die Philosophie die Lösung nicht bringt. Also, wenn Sie erlauben, Sie machen mich ziemlich mit Unrecht als rationalistischen Philosophen. Nein, ich bin kein Rationalist. Ich habe die Weitersätze gegeben, die ich nur mit Vermutung gibt. Aber wo sie gehen, muss sie mal gehen. Und es geht nicht mit Gefühl zu lösen, sondern wo die Vermutung zuständig ist. Und auch wo sie nicht zuständig ist, kann sie wenigstens so lösen.
Noch ein weiteres Problem damit, also Sie haben die ganze Hoffnung, setzen Sie auf die analytische Philosophie. Und Sie vorher gesagt haben, beim Anfang, am Ende dieses zweiten Punktes, haben Sie gesagt, dass die analytische Philosophie sogar, sind Sie in die legalistische Philosophie hineingegangen. Und damit wird gerade, das ist der Tod meines Erachtens der Philosophie.
Das ist das.
Die analytische Philosophie ist der Tod, das Ende der Philosophie. Sie haben es Wissen. Das ist das Ende der Philosophie. Müssen wir nicht viel mehr.
Nein, kann ich nicht.
Müssen wir nicht viel mehr im Sinne einer phänomenologischen, eidetischen Philosophie wieder arbeiten? Eine eidetische im Sinne von Muster.
Sie sind eidetisch. Sie sind Phänomenologie, was Sie sagen, Phänomenologie.
Ja, das ist Phänomenologie als die Methode.
Das ist so ein Familienzweig. Das Wort analytisch zwei Sinne gelaufen. Im engen Sinne ist die Philosophie gesprochen, wo ich meine Wenigkeit gehört. Das ist die Mursche. Also die Genealogie, das ist nur Leibniz, wenn Sie wollen, wenn man will. Die zweite Linie, der Sinn ist es engel. Nicht nur notwendig, dass man schon auch Sprache liegt. So, auch eine Art Analyse, die wir nicht erlebt haben, weil sie wir glauben, dass sie springen zu schnell zu Gericht, zu diesem Ehe, zu anschauen und so weiter, die den Glauben wenn sie wollen. Die Analyse Philosophie ist wesentlich aristotelisch. Ich glaube, dass Begriffe nur Bedeutung von Gott sind. Also, aber das ist ein Familienstreit. Was gemeint ist, dass sie keine Synthese haben. Sie werden auch keine Synthese fabrizieren, was für eine Rolle. Und zweitens, dass dieser Spruch von Husserl zu der Sache selbst geht, die objektiv einstellt. Ja. Und im Grunde genommen die rationale Einstellung, obwohl die Phänomenologie der Nachkunft das Schaden legt und wir bei den Schlussfolgerungen. Also, das eher ein Familienstreit mit dem Wirkung des Systems. In dem Sinne ist die Phänomenologie Wirkung, Denken der Analytiker der Muschelschule auch aus der Kindheit. Ich habe öfters den Eindruck, dass wir dieselbe Probleme in anderer Art und Weise behandeln. Einer meiner Schüler, das ist übrigens mein Nachfolger, also Professor Wilhelm Küng, hat auf meine Anregung ein Buch geschrieben, Ontologie der Probleme Mathematiker, wo er versucht hat zu zeigen, wie da die phänomenologischen Probleme auf unsere Grundlage betrieben sind. Aber eine Behauptung, dass die Analyse unter der Analyse der Tod der Philosophie sei, widerspricht der Nachfrage vor. Was lebendig ist, das hat niemand. Neue Sachen bringen sich alle das. Die analytische Philosophie ist. Weil ich sehe, die einzige
Möchte man mir noch eine Frage stellen?
Ja, das ist eine Frage. Herrn Professor, und wir sehen ja gerade, Herr Professor, das ist kein Witz. Wirklich, ich muss Ihnen ganz ernst jeden Abend darüber. Es ist, ich muss sagen, ich bin erschrocken. Diese fortschrittende Biologie. Die Geldmanipulation, diese Transplantation, dieser ständige Eingriff, den wir jetzt durchführen können in das menschliche Leben, das stellt uns schon vor furchtbaren Problemen. Ich muss auch verstehen, dass ich eine Lösung dieser Sache nicht sehr klar sehe. Die Gefahr ist kurz.
Methodologie
Wissenschaft, materialistische Wissenschaft. Als erste Frage stellen wir die Folge: Wann wäre Wissenschaft nicht notwendig? Und die Antwort ist dann dazu erlauben. Erstens, wenn es kein Leiden geben würde. Zweitens, wenn der Mensch sich vom Leiden nicht frei machen wollte. Drittens, wenn die Wissenschaft kein Mittel gegen das Leiden wäre. Und viertens, wenn es leichtere Mittel geben würde als Wissenschaft. Und das ist typisch für das indische Denken. Das können Sie bei Aristoteles überhaupt nicht vorstellen, so etwas in der ersten und zweiten Linie. Der Griechen nicht macht kompliziert, ist ein Mensch, der außer den ethischen Sachen einen Reich Interesse wie der Tagesunterricht sprach. Das ist gerade, wovon ich sprach. Das, was die Philosophie hier beitragen kann, ist die Verteidigung dieses echt europäischen griechischen Elements. Das Verständnis für die Einigung, das vollständig unpraktisch ist. Nur so Verständnis. Aber das ist natürlich nicht alles. Natürlich nicht alles. Unsere Tradition besteht nicht nur aus griechischen Elements. Jüdisch-christliche Elemente, und so weiter. Aber dieses Element ist heute im höchsten Grad bedroht. Nicht nur, wie Sie richtig gesagt haben, Sie, dieses Element im Mythischen und so weiter. Aber dieses ist bedroht und deshalb ist die Philosophie heute so.
Ja.
sachliche Philosophie. Der nämlich da meinte, die Philosophie im Sinne einer Weltanschauung. Ja. Diese Philosophie hat mit Christus nichts zu tun. Heidegger sagt in einer Fußnote, dann werden die Theologen endlich nachdenken. Diesen Satz von Heidegger Paulus. Warum der Weltanschauung? Die Philosophie, die als Weltanschauung, sie denkt natürlich, die kann den Christen nicht führen und die analytische Philosophie kann im Hinblick auf das Christentum nur eine doppelte Rolle spielen. Jetzt ist die alte Rolle der Angelika. Nämlich, die bringt Werkzeuge, die den Gläubigen hilft, seinen Glauben klar zu machen. Und zweitens, das, was Sie genannt haben, die Vernichtung des Aberglaubens. Das sind die zwei Funktionen, die für die Wissenschaft gelten. Die kann keine Apologie der Religion. Die kann nicht die eine Religion prägen. Aber sie kann Werkzeuge den Gläubigen geben und sie kann ihn vor dem Angriff des Aberglaubens verteidigen. Danke.
Ja, wir wollen noch in dieser Diskussion gleich schließen. Ich habe noch eine kleine Frage, Herr Professor. Sie haben auch im Marxismus-Leninismus publiziert. Können Sie uns kurz etwas davon erzählen? Was haben Sie? Was haben Sie dort gearbeitet?
Ja, es konnte drei Arten für die analytische Philosophie, wie ein unwürdiger Vertreter. Dann gibt es die kontinentale Welt. Und dann gibt es die marxistische Leninistische. Die ist synthetische Philosophie im schlimmsten Sinne des Wortes. Schlimmsten. Also große. Sie sagt ausdrücklich, dass sie eine Weltanschauung ist. Ja. Also der Satz von der Religion. Das bedeutet nicht, dass sie auch keine Denker. Ich habe in den 60er Jahren, vor ein Vierteljahrhundert, wo das einzige Problem, das sich wissenschaftlich mit der sowjetischen Philosophie befasst hat. Und wir haben entdeckt, dass sie doch einige hundert Erdbeeren haben, die mit Problemen da ringen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das die typisch aufklärende Philosophie, die Synthese und so weiter, die uns absolut unterdrückt ist. Das führt nach vorne bei Massen, kommt daher. Weil die Massen leben immer zwei oder drei Generationen hinter der Universität. Was mein Vater glaubte, das glauben die Massen. Vor allem in rückständigen Ländern, wie Russland vor ein paar Jahren gewesen ist und wie heute das dritte Welt ist. Und da natürlich auch der Marxismus ein großer Erfolg. Wir haben uns als Aufgabe gestellt, diese Philosophie zu studieren, haben mehr als 50 Bände herausgegeben, die Zeit und so weiter. Aber das haben wir wieder erlebt. 10.000 schreibende sowjetische Bücher. 10.000.
Ja, hätte jemand eine Frage, sonst würden wir diese Runde schließen. Ich möchte allen anderen, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben, Frauen an der Präsentation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann sagte einmal, die Spezialisten, die Experten mehren sich, die Denker bleiben aus. Wir sind heute Abend glücklich, wie Professor Lorenzi einen Denker gehört zu haben, der den Bachmannschen Ausspruch für uns aufhebt. Wir haben erlebt, dass Philosophie uns als Schau des Ganzen betrifft, umso mehr betrifft, als die Spezialisierung in der Welt zunimmt. Aus den Worten von Professor Lorenzi, die vier Lichtbeichers uns verändern möchte, werden Sie, sehr verehrte Damen und Herren, je auf Ihre Reise.